True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zur 54. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und da drüben liegt Hubertus.
Hallo, na ganz so schlimm ist es jetzt zum Glück nicht mehr, weil es ist etwas kühler geworden, aber ich leide schon sehr.
Ja, du armer Kerl, das Problem ist ja, zu kalt wäre auch wieder nicht gut. Deswegen belassen wir es dabei und schwenken um zum heutigen Fall. Der ist nämlich ein Wunschfall aus der Hörerschaft. Grüße gehen daher an Isabella, Ella, Niki und Jasmin, die nun vielleicht schon wissen, worum es geht. Mit Rückblick auf die letzte Folge wollen wir aber noch kurz eine Brücke schlagen, denn es ging um Content Notes und besonders schwierige Themen.
Die letzte Folge war ja wie erwartet für einige sehr emotional und hat auch für eine gewisse Fassungslosigkeit gesorgt, weil die Aussagen der Beteiligten unglaubwürdig wirkten. Wir haben ja ausführlich berichtet, dass es den Geschworenen ebenfalls so ging, dass man sich nicht vorstellen konnte, dass die Babymorde von Graz so passiert sind, ohne dass das Elternpaar wirklich etwas merkte oder sich an Details erinnern konnte. Dazu haben wir einige Nachrichten bekommen und darunter auch sehr persönliche. Von Menschen, die uns berichten, dass es sowas wie unentdeckte Schwangerschaften gibt, weil sie selbst mit diesem Thema in Berührung gekommen sind. Und dafür möchten wir uns an der Stelle wirklich bedanken. Danke für euer Vertrauen, uns diese sehr persönlichen Informationen zu geben. Weitere Details sind im nächsten Hörensagen besser aufgehoben. Aber ich denke, man kann sagen, Folge 53 hat viele zum Nachdenken gebracht, inklusive uns.
Thematisch bleiben wir auch diesmal in der Nähe. Allerdings ist der heutige Fall weit weniger eindeutig und das ist auch einer der großen Diskussionspunkte dabei. Achtung, wieder eine Content Note. Es geht auch heute um ein Verbrechen an einem Kind. Wir befinden uns in Wiener Neustadt. Es ist das Frühjahr 1973. Der Akademiepark ist eine beliebte Abkürzung, zumindest bis zum 4. März. An diesem Tag wird ein Verbrechen entdeckt, das die Stadt in Aufruhr versetzt. Ein verschwundenes Kind, eine ungewöhnliche Waffe, die Suche nach Mr. X. Und Spekulationen, die trotz dem Fortschritt der Ermittlungstechnik anhalten. Da Angehörige und Beteiligte der Geschehnisse noch am Leben sind, haben wir wieder einige Namen geändert. Es geht los mit der Bleistiftmörder.
Faschingssamstag am 3. März. Damals gingen die Buben und Mädchen noch zur Samstagsschule. Damals, das war 1973. Zur Erleichterung der Kinder war der Unterricht aber nicht sehr lang. Um 11.45 Uhr läutete die Glocke in der Hauptschule Nord in Wiener Neustadt. Wochenende. Auch Gabriele Gant aus der 1a machte sich, wahrscheinlich gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen, auf den Weg nach Hause. Sie war 11 Jahre alt und ein immer fröhliches, gut gelauntes Kind, offen und aufgeschlossen, ohne Scheu, gleich mit jedem zu plaudern. Eine Menschenfreundin, so beschrieben Bekannte das Mädchen. Als nun also die Glocke ertönte, machte sich Gabriele auf den Heimweg. Sie hatte es nicht weit, nur rund 400 Meter waren es von der Schule bis nach Hause. Zumindest, wenn sie die Abkürzung durch den Akademiepark nahm. Das Grundstück gehört zur Theresianischen Militärakademie und hat daher seinen Namen. In unserer Folge zu Leutnant Francesca waren wir schon einmal in Wiener Neustadt unterwegs. In den 70er Jahren war das Gelände weniger gepflegt als jetzt und schwerer einzusehen. Für Gabriele kein Problem. Sie kannte die Gegend von ihrem täglichen Schulweg. Und so ging sie mit den anderen Mädchen ohne Bedenken durch den Park. Sie war fast zu Hause, da kehrte sie noch einmal um und lief die Strecke zurück. Der Grund dafür ist unbekannt. Jedenfalls aber kam sie nicht nach Hause. Die Eltern warteten, ohne dass Gabriele auftauchte. Das war ungewöhnlich, normalerweise blieb das Mädchen nicht einfach ohne einen Ton fort. Doch bis in den Abend hinein gab es kein Lebenszeichen von ihr. Als es 20 Uhr geworden war, warteten Gabrieles Eltern nicht länger. Sie gingen zur Polizei und gaben eine Abgängigkeitsanzeige auf. Gegen 22 Uhr machten sich dann die ersten Polizeibeamten auf die Suche nach der vermissten Gabriele. Die Suchaktion dauerte bis in die Nacht, jedoch ohne Ergebnis. Erst der Sonntagmorgen brachte Gewissheit. Gabriele war tot. Um 7.20 Uhr fand man ihren leblosen Körper am Rande einer kleinen Lichtung im Akademiepark. Sie lag im Unterholz unter Laub. Als die Polizeibeamten die Blätter vorsichtig entfernten, bot sich ihnen ein erschütternder Anblick. Stichwunden waren über den Körper des Mädchens verteilt. Dazu gab es Würgemale am Hals und deutliche Spuren eines Sexualverbrechens. Der Wiener Gerichtsmediziner Wilhelm Holtschabeck obduzierte die Leiche und bestätigte, was die Polizisten gesehen hatten. Auffällig war vor allem Folgendes. Die Wunden auf Gabrieles Körper stammten nicht von einem Messer, sondern von Gabrieles eigenem Schulbleistift. Laut Obduktionsbericht hatte der Täter mit dem Stift die tiefen Stichwunden verursacht. Er war dabei äußerst brutal vorgegangen, hatte unter anderem mehrfach mitten ins Herz gestochen. Bei der Leiche des Mädchens fand man auch seinen Schulblock. Kalt, kalt, kalt stand darauf in immer größer werdenden Buchstaben. Hatte der Täter damit die Härte des Bleistifts testen wollen? Das war später zumindest eine der Vermutungen rund um den Fall. Diese Informationen gelangten an die Öffentlichkeit und gaben der Tat ihren Namen. Der Bleistiftmord. Das, obwohl der eigentliche Tod von Gabriele durch Erwürgen verursacht worden war. Nun ging die Angst nach weiteren Morden um. Nicht nur die Mitschülerinnen und Mitschüler von Gabriele waren verängstigt. Nach dem Unterricht wurden die Kinder von ihren Eltern abgeholt und nach Hause eskortiert. Niemand sollte den Schulweg mehr alleine gehen. Am Montag hörte dann auch Gabrieles Klasse, was am Wochenende passiert war. Die frühere Mitschülerin Andrea erinnert sich in einer Doku der Reihe Österreichs schockierendste Verbrechen von Puls 4.
Wir haben halt befolgt, nicht durch den Akademiepark zu gehen, und haben gesagt, ja, das ist schlimm, aber was da genau passiert ist und wie, ist uns nicht so wirklich alles gesagt worden. Und das einzige Detail, was war, ist, sie haben gesagt, naja, der Bleistift ist ganz, ganz tief drinnen gesteckt, hat nur ein Stückchen rausgeschaut. Eine ganz grausame Sache.
In ganz Wiener Neustadt mieden die Menschen das heutige Naherholungsgebiet und auch sonst jedes uneinsehbare Gebüsch. Die Leute waren verstört, dass das Verbrechen am helllichten Tag geschehen war und dazu an einem Ort, den zuvor niemand für gefährlich gehalten hatte.
So groß wie die Sorge der Menschen war auch der Druck auf die Ermittelnden. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Wiener Neustadt verlangten nach Aufklärung. 15 Kriminalbeamte wurden für den Fall abgestellt, unterstützt von weiteren 30 Polizisten aus Wiener Neustadt. Die Beamten ließen einen Lautsprecherwagen durch die Straßen fahren und so um Hinweise bitten. Aus der Bevölkerung wurden eifrig Meldungen geliefert, doch die zahlreichen Informationen führten ins Nichts.
Rund 15 Kriminalbeamte sind derzeit beschäftigt, alle Hinweise aus der Bevölkerung zu überprüfen. Zunächst befragt man die Kinder, die mit Gabriele zur Schule gegangen sind, darunter auch die Intimfreundin des Opfers. Leider gestalten sich die Vernehmungen sehr schwierig, da die Kinder Fantasie und Wirklichkeit oft nur schwer auseinanderhalten und oft auch keinen Zeitbegriff kennen,
sagte damals ein leitender Ermittler. Die Kriminalbeamten ertranken in der schieren Menge an Hinweisen. Eine wirklich heiße Spur fehlte weiterhin. Auch der Tipp, dass ein unbekannter Mann dabei gesehen worden sein soll, wie er Kinder belästigte, verlief im Sande. Die Aussagen dazu waren widersprüchlich.
Die meisten Hinweise der Erwachsenen beziehen sich auf Exhibitionisten, die irgendwann einmal Frauen in diesem Park belästigt haben.
Aber was bringt einen Menschen dazu, einem Kind solches Leid zuzufügen? Der Kriminalpsychologe Reinhard Haller vermutete, dass der Täter selbst als Kind misshandelt wurde, körperlich und seelisch, und womöglich aus schwierigen Verhältnissen stammte. Durch die Tat konnte er die Rollen tauschen. Hier hört ihr seine Argumentation im Interview aus der Puls 4-Doku.
Jemand anderer wird jetzt plötzlich das hilflose, zitternde, verängstigte Opfer sein und er selbst begibt sich hinein aus dem ehemals hilflosen Kind, dem schutzbedürftigen Kind, in die Rolle des Mächtigen, des beherrschenden Tyrannen, des Herrn über Leben und Tod. Und in dieser Täter-Opfer-Umkehr, in diesem Rollentausch, in dieser Reinszenierung mit umgekehrter Rollenverteilung, sieht man tatsächlich einen wesentlichen Grund für Sexualmorde und auch für serienhafte Tötungen.
In diesen Tagen wurden die traumatisierten Eltern von Gabriele und ihre beiden jüngeren Geschwister auch noch von Telefonanrufen belästigt. Der Anrufer röchelte und machte Würgegeräusche, ehe er wieder auflegte. Seine Identität konnte nicht geklärt werden. Es gab schlicht noch nicht die technischen Möglichkeiten, die Telefonanrufe zurückzuverfolgen. Oder rund um den Tatort Spuren zu sichern wie heute. Das wird noch eine große Rolle spielen. Von Überwachungskameras oder Handyortung ganz zu schweigen. Dennoch stellte man einige Beweismaterialien sicher. Etwa den Schulblock oder ein Haar, das bei der Leiche von Gabriele gefunden wurde und definitiv nicht zu ihr gehörte. Die Ermittler konzentrierten sich hauptsächlich auf die Suche nach Menschen, die sich verdächtig verhalten hatten. Sie nahmen vor allem Personen männlichen Geschlechts ins Visier, die sich rund um den Tatzeitraum am Samstagmittag im Akademiepark aufgehalten hatten oder in der Nähe gesehen wurden. Gegen insgesamt 14 Personen ergaben sich Verdachtsmomente. Ein Name fiel dabei immer wieder: Kurt Drebel. Auch ein Polizeibeamter aus der Gegend wollte ihn in der Nähe des Tatorts gesehen haben. Der damalige Schlossergeselle wurde aufgespürt, festgenommen und zur Befragung in Untersuchungshaft genommen. Das war am 7. März, 3 Tage nach der Entdeckung der Tat. Damals war Drebel 29 Jahre alt. Er gab zwar zu, zur fraglichen Zeit am Tatort im Akademiepark gewesen zu sein, eine Beteiligung am Mord leugnete er aber vehement. Aus Mangel an Beweisen musste der Mann bald wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Die Suche ging also weiter. Dabei wurden abermals die Klassenkameraden und Mitschülerinnen von Gabriele befragt. 2 von ihnen beschrieben übereinstimmend einen gewissen Mann. Einen, den ein Polizist aus dem Dienstbezirk schon länger im Blick hatte.
Rüdiger Staller war zum Zeitpunkt des Bleistiftmordes 30 Jahre alt. Er kam aus der Gegend, stammte aus einer Großfamilie mit etlichen Kindern, aus zerrütteten Verhältnissen. Er war tatsächlich nicht vom Glück begünstigt. Damals litt er schon mehrere Jahre an den Folgen eines Schädelbasisbruchs, den er sich bei einem Autounfall rund 6 Jahre zuvor zugezogen hatte. Sein Geld verdiente Staller als einfacher Hilfsarbeiter. Sein Lebenswandel war insgesamt wenig vertrauenserweckend. Viele Stationen, eine abgebrochene Ausbildung. Vorbestraft wegen kleinerer Delikte wie Diebstahls war er auch. In der Umgebung war er als suspekt verschrien und auf einem Anzug fand man dann auch noch Blutspuren. Kurz gesagt, Rüdiger Staller passte ins Profil. Die Polizei spürte ihn auf und nahm ihn zur Einvernahme mit aufs Revier. Über Stunden wurde er verhört, angeblich 12 Stunden lang. Dabei weigerte Staller sich, irgendeine Verbindung zuzugeben. Doch das änderte sich plötzlich. Ja, er wäre am Tatort gewesen, aber er wäre nicht der Mörder, er hätte das Mädchen schon tot gefunden, einen Schreck bekommen und sich dann aus dem Staub gemacht, ohne die Entdeckung zu melden. Das ließen die Ermittler so nicht stehen. Nach weiteren Verhören brach Rüdiger Stallers Abwehr gänzlich. Er gestand, der Mörder zu sein. Um 4 Uhr morgens schafften die Kriminalbeamten eine Puppe ins Kommissariat. An der demonstrierte Staller den Tathergang. Er wurde nun hochoffiziell wegen dringenden Tatverdachts festgenommen. Er unterschrieb ein Geständnis und wurde ins Kreisgericht überstellt. Nach 4 Tagen schien der Fall aufgeklärt und für die Polizei damit abgeschlossen. Die Bevölkerung in Wiener Neustadt konnte aufatmen. Ein bekanntes Phänomen, wie Reinhard Haller hier auch noch einmal für euch zu hören in der genannten Doku beschreibt.
Wenn Sie in Ihrer Nähe ein Verbrechen entdecken und man sagt dann, der und der war der Täter, ein unscheinbarer Nachbar, dann ist immer regelhaft folgender Ablauf zu beobachten. Zunächst schlägt man die Hände zusammen, ist entsetzt und sagt, aber doch der doch nicht, dem hätte ich das nie zugetraut, der war so nett, der war normal, der kann doch nicht so etwas getan haben. Wenn wir dann ein, zwei Nächte darüber schlafen, dann heißt es plötzlich, irgendwie eigenartig ist mir der immer schon erschienen. Der hat auf mich einen komischen Eindruck gemacht, wie der so reingeschaut hat. Also ganz geheuer war mir der nie. Und wenn wir dann noch zwei Nächte darüber schlafen, dann sagen wir, ich habe es immer schon gewusst, der geborene Verbrecher.
Und so stimmten sich die Menschen schon vor Prozessbeginn auf Rüdiger Staller ein.
Annähernd 2 Jahre dauerten die Vorbereitungen für das Gerichtsverfahren. Rüdiger Staller saß während all dieser Zeit in Untersuchungshaft. Am 10. Februar 1975 begann dann der Prozess rund um den Bleistiftmord mit einer ungewollten Sensation. Der Verdächtige widerrief sein Geständnis und erklärte sich des Mordes an der kleinen Gabriele für unschuldig. Die Staatsanwaltschaft baute auf die Strategie, den Angeklagten als abartigen und brutalen Sexualmörder darzustellen. Etliche Gutachten sollten belegen, dass Rüdiger Staller ein notorischer Verbrecher sei. Er, der Außenseiter, besäße die Psyche eines Sexualtäters und würde sich weder durch den Strafvollzug noch durch einen medizinischen Eingriff ändern können. Der Angeklagte sei eine Gefahr für die Gesellschaft. Die Staatsanwaltschaft forderte eine klare Verurteilung. Da Staller sein Geständnis aber widerrufen hatte, stützte sich das Gerichtsverfahren nur auf Indizien. So wurde ein graphologisches Gutachten der Schrift auf dem gefundenen Zettel angefertigt. Man untersuchte damit, ob Stallers Schrift zu der auf dem Schulblock passte. Aber Fehlanzeige, keine Übereinstimmung. Ebenso wie bei den Blutflecken, die man auf Stallers Anzug gefunden hatte. Sie passten nicht zu Gabrieles Blutgruppe. Und die Zeugen, die Staller zum Tatzeitraum in der Nähe des Akademieparks gesehen haben wollten, die konnten ihn bei einer Gegenüberstellung nicht klar identifizieren. Auch das kam nun im Prozess heraus. Rüdiger Staller selbst gab an, damals im rund 50 Kilometer entfernten Wien gewesen zu sein. Hatte die Polizei zu vorschnell die Ermittlungen eingestellt, nachdem sie einen passenden Verdächtigen ausfindig gemacht hatte? Es wurde auch kein Lokalaugenschein mit dem Verdächtigen gemacht. Der dient ja nicht nur dazu, dass ein vermeintlicher Verbrecher vor Ort der Polizei neue Indizien zeigt, sondern soll belegen, dass der Tatort klar identifiziert werden kann und Täterwissen offenbart wird. Das sind Informationen, die nur jemand kennen kann, der oder die an der Tat beteiligt war. Die bisher nicht in der Zeitung standen oder sonst wie an die Öffentlichkeit gedrungen waren. Denn es gibt bei der Tätersuche immer wieder Trittbrettfahrer, die sich selbst ins Visier der Ermittlungen rücken.
Das nennt man den sogenannten Geständniszwang, Bestrafungswunsch oder Strafbedürfnis. Personen bringen sich selbst als Täterin oder Täter ins Spiel oder gestehen die Taten, die sie nicht begangen haben, oft aus Geltungsdrang.
Waren sich die Geschworenen und die Prozessbeobachter zu Beginn des Verfahrens noch sicher, dass Rüdiger Staller der Mörder war, so kippte die Stimmung nun immer weiter. Insbesondere die Art und Weise, wie das Geständnis zustande gekommen war, sorgte für Unruhe. Nicht nur hatte Staller es zurückgenommen, er gab nun auch an, er wäre dazu gezwungen worden. Mit harten Mitteln. Schläge soll es gegeben haben und erfundene Beweismittel. Das Ergebnis? Ein falsches Geständnis. Als man das noch einmal verlas, wurde deutlich, wie unbedingt man in dem damals noch Verdächtigen den Täter erkennen wollte, obwohl offensichtliche Informationen falsch waren oder gänzlich fehlten. Er beschrieb etwa die Kleidungsstücke von Gabriele vollkommen anders. Die angeblichen Beweise bestanden zum Beispiel aus einem Bleistiftabdruck auf Stallers Hand. Zu Recht zweifelte man nun vor Gericht an, wie ein Abdruck eine Woche nach den Mordfällen noch sichtbar sein konnte. Wie sich herausstellte, hatte der Angeklagte bei einem sehr alkohollastigen Abend eine Zigarette auf die Hand gedrückt bekommen. Das vermeintliche Täterwissen stammte wohl aus der Berichterstattung in den Medien und war keinesfalls exklusiv. Dazu verglich man das Zeitungsmaterial und ihr Erscheinungsdatum genau mit den Aussagen. Es ließ sich nichts finden, das der Angeklagte vor den Medien gewusst hatte. Der sehr engagierte Verteidiger von Rüdiger Staller und die offenkundig mehr als dürftigen Indizien hatten den Prozess umgekehrt. Am 5. März, nach 5 Verhandlungstagen, kam es zur Urteilsverkündung. Alle 8 Geschworenen sprachen sich für Rüdiger Stallers Unschuld aus. Der Prozess ging aus Mangel an Beweisen zugunsten des Angeklagten aus, der damit freigesprochen wurde.
Damit wendete sich die traurige Geschichte von Rüdiger Staller allerdings nicht zum Guten. Eine Haftentschädigung gab es für ihn nie, obwohl er nach den Jahren im Gefängnis und dem öffentlichkeitswirksamen Prozess vor den Trümmern seiner Existenz stand. Das Nachrichtenmagazin News traf ihn 2011 zum Interview. Dabei sagte er, dass ein normales Leben für ihn nie wieder möglich sei.
Weil ich einfach abgestempelt worden bin, für immer.
Zum Zeitpunkt des Gesprächs war er bereits 68 Jahre alt. Er lebte noch immer im Raum Wiener Neustadt in einem Dorf einer kleinen Gemeinschaft. Auch nach all der Zeit gäbe es schiefe Blicke. Die Leute würden einen Bogen um ihn und sein Grundstück machen. Aus dem Familien- und Freundeskreis hätten sich Personen schon damals von ihm losgesagt. Doch warum hatte er damals eigentlich das falsche Geständnis abgelegt?
Ich war nicht ganz richtig im Kopf. Ich habe kurz vorher einen Unfall gehabt, mit einem Schädelbasisbruch. Mich haben ständig Kopfschmerzen geplagt und die Kriminalisten haben mich 30 Stunden lang gequält. Ich wollte nur noch meine Ruhe haben.
Das sagte er 1999 der Kronenzeitung im Interview. Auch beim späteren Gespräch ging es ihm gesundheitlich nicht gut. Ein Nierenleiden plagt ihn, zudem der soziale Druck. Er war verheiratet, doch das Paar lebte sehr einsam. Lediglich eine Schwester Stallers und die Caritas kamen vorbei. 2016 verstarb er. Der 74-Jährige hatte sich zeitlebens nicht rehabilitieren können. Die eindeutigen Gegenüberstellungen, die angeblichen Beweise, das alles hatte es nicht gegeben. Damals war Rüdiger Staller bereits bei einem renommierten Psychiater aus Wiener Neustadt gewesen. Rückblickend sagte er zu den Informationen, die er damals von seinen Patienten zum Mord erhielt. Er war damals in einem menschlich völlig verwahrlosten Zustand. Plötzlich hat ihm jemand zugehört. Plötzlich stand er im Mittelpunkt. Er konnte zu all dem ihm Angelasteten ja gar nicht mehr Nein sagen. Und die Schulfreundin von Gabriele konnte in der Doku ergänzend berichten, dass die Meinung in der Bevölkerung durchaus wieder umschwang.
In meinem Umfeld ist dann nur geheißen, na, vielleicht war das das gar nicht, das ist ja so ein armes Dorfdepperl. Und das ist mir dann später bestätigt worden, als ich in dem Ort, wo der Herr war, eben Lehrer selbst war. Ich habe gesagt, na, das war halt ja nicht ganz dicht, so ein armer Dorfdepp halt.
Für die Staatsanwaltschaft und die Polizei war die Akte Rüdiger Staller eine einzige Blamage. Sie hatte sich auf einen angeblich Verdächtigen eingeschossen und keine weiteren Spuren verfolgt. Damit musste sie nach dem gescheiterten Prozess quasi von neuem mit den Untersuchungen beginnen. Je länger eine Tat her ist, desto schwieriger wird es aber natürlich, sie noch aufzuklären. Nach dem Prozess wurde also wieder in alle Richtungen ermittelt. Erneut in Zusammenarbeit von Beamten des Landesgendarmeriekommandos Niederösterreich und des Polizeikommissariats Wiener Neustadt. Einer der Kriminalisten kam dann im Dezember 1975 auf eine neue Spur. Er hatte aus Wien gehört, dass es dort einen geständigen Kinderschänder gäbe. Einen 27-jährigen Studenten. Der hatte in den vergangenen 14 Tagen umfangreich ausgesagt. Dabei hatte er über 40 Sexualtaten in Wien und Umgebung gestanden. Der Mann schien damit gut in das gesuchte Profil des Mörders von Gabriele zu passen. Die Hoffnung kam auf, in ihm den richtigen Täter für den Bleistiftmord gefunden zu haben. So ging es also nach Wien. Dort wurde der Triebtäter zum Fall befragt. Über mehrere Tage zogen sich die Einvernahmen. Das Problem dabei war, dass sich der Mann nicht mehr klar an jede einzelne Tat erinnern konnte. Er gab anekdotisch seine Fantasien zum Besten. Die Polizeibeamten mussten dann in mühsamer Detailarbeit abklären, ob diese Erinnerungsfragmente überhaupt zu den einzelnen Taten passten und wenn ja, zu welchen. Letztendlich blieb es dabei, dem neuen Verdächtigen konnte keine Verbindung zum Mord an Gabriele nachgewiesen werden. Wieder eine Spur, die im Nichts verlief. Und so sollte es in den nächsten Jahren weitergehen. Langsam aber sicher verloren die Beteiligten die Hoffnung, dass der Bleistiftmord jemals aufgeklärt werden könnte. Die Ermittlungen gerieten in Stocken. Der Fall wurde zu einem Cold Case.
Was hingegen nicht stehen blieb, sondern sich im Gegenteil immer weiterentwickelte, war die Kriminaltechnik. Mit modernen Methoden können auch immer mehr ältere Fälle neu aufgerollt werden. Die DNA-Analyse bildet dabei eine bahnbrechende Untersuchungsmöglichkeit. Die Fehlerquelle eines DNA-Vergleichs liegt heutzutage bei 1 zu 4 Millionen. Es ist also ein wichtiges Instrument für die forensische Medizin und die Ermittlungen der Polizeibehörden. 1996 dachte man mit diesem neuen Mittel vor Augen daran, den Fall rund um Gabrieles Ermordung wieder anzugehen. Es gab ja noch das Haar, das 1973 am Tatort gefunden worden war. Es sollte in der Asservatenkammer der Gerichtsmedizin Wien liegen, denn damals hatte man noch keine Mittel für eine Untersuchung gehabt. Neue Ermittler machten sich daran, die damaligen Verdächtigen wieder aufzuspüren. 14 Personen hatte man damals identifiziert, aber keinem das Verbrechen nachweisen können. Von diesen 14 waren 4 Mitte der 90er Jahre schon nicht mehr am Leben. Die übrigen 10 stimmten einem freiwilligen Mundhöhlenabstrich zu. Diese Bereitschaft war nicht weiter seltsam, denn hätte sich einer geweigert, hätte ihn das sehr verdächtig wirken lassen. Damit hatte man 10 DNA-Sequenzen, die man mit der Haarprobe vom Tatort abgleichen konnte. Zum Glück besaß das Haar noch die Wurzel, denn nur mit dieser war geeignetes Genmaterial für eine Analyse vorhanden. Bezüglich des Haars gab es noch eine unrühmliche Geschichte, die wir nur kurz anschneiden wollen. Zwischendurch wusste man schlichtweg nicht, wo sich das Beweismittel befand. Es schien verschwunden zu sein. Dann erinnerte man sich, dass das Haar 1996 von Wien nach Freiburg geschickt worden war. Die Wiener Beamten arbeiteten damals am Fall der Favoritener Mädchenmorde. Ende der 80er Jahre waren in Wien Favoriten 2 Mädchen und eine junge Frau ermordet worden. Einen Täter konnte man nicht ermitteln. Nun, einige Jahre nach den Morden rollte die Polizei die Fälle wieder auf. Vielleicht würden neue Möglichkeiten der Kriminalistik helfen. Um das zu klären, war das Haar versendet worden. Man hoffte auf mögliche Übereinstimmungen mit den ungeklärten Mädchenmorden von Wien. Doch diese Spur verlief sich damals wohl und erst jetzt kam man darauf, dass das Haar ja noch immer im Archiv in Freiburg lagerte. Es wurde nach Innsbruck geschickt und dort auf genetische Übereinstimmungen überprüft. Die Ergebnisse gingen dann zurück nach Wien. Man verglich die DNA von Rüdiger Staller mit der des Haars, keine Übereinstimmung. Er war also zu Recht freigesprochen worden. Aber die Informationen aus der Haarprobe ergaben bei einem der anderen Verdächtigen ein Ergebnis. Die Erkenntnis wurde allerdings noch unter Verschluss gehalten. Das hatte 2 Gründe. Zum einen galten die DNA-Daten nur als Indiz, nicht als Sachbeweis. Es war damit vor Gericht also keinesfalls sicher, eine Verurteilung zu erreichen. Zum anderen sahen die Polizisten zumindest eine Möglichkeit, dass der neue alte Verdächtige auch noch in weitere ungeklärte Fälle verwickelt sein könnte. Sie wollten ihn durch eine aufgeschreckte öffentliche Berichterstattung also nicht vorwarnen. Rund 3 Monate später sprach die Staatsanwaltschaft dann aber ein Machtwort. Am 18. März 1999 wurde der Verdächtige zu einer Aussage vorgeladen und dann verhaftet. Es war Kurt Drebel. Er war inzwischen 55 Jahre alt. Da Drebel die Tat leugnete, wurde Vergleichsmaterial in Form von 9 Haarproben genommen. Auch auf Wunsch des Verdächtigen. Diese sollten ebenfalls in Innsbruck auf ihre sogenannte mitochondriale DNA untersucht werden. 2-mal wurde der genetische Erbcode des Frühpensionisten mit dem Haar aus der Asservatenkammer verglichen. Das eindeutige Ergebnis? 2-mal die gleiche 99,99%ige Übereinstimmung. Das Gericht erließ daraufhin Haftbefehl gegen Kurt Drebel. Im Verhör gab er zu, damals zur Tatzeit im Park gewesen zu sein. Den Sexualmord leugnete er hartnäckig. Seine Frau gab der News einen Tag nach der Verhaftung ein Interview, in dem sie sich für seine Unschuld einsetzte.
Der Kurt hat mir alles über seine Vergangenheit erzählt, aber über den Bleistiftmord hat er nie ein Wort verloren. Ich bin überzeugt, dass er ein reines Gewissen hat, weil kein Mensch kann sich 26 Jahre verstellen, schon gar nicht, wenn er eine so grausame Tat begangen hat.
Erst sollte ihr Mann nur eine Aussage machen, dann las sie am nächsten Tag die Schlagzeilen. Bleistiftmord geklärt, Sexbestie nach 26 Jahren verhaftet.
Wie schon bei Rüdiger Staller war auch das frühere Leben von Kurt Drebel nicht gerade rosig. Seine Kindheit verbrachte er in Wiener Neustadt. Schon als Kleinkind starb seine Mutter. Da war er gerade ein Jahr alt. Seinen Vater lernte er nie kennen. Seine Großmutter Helga nahm ihn zu sich.
Wenn die krank war, kam er zur Tante. Hatte die keine Zeit, wurde er für ein paar Wochen ins Heim gesteckt. Über seine Vergangenheit hat er ungern gesprochen,
sagte sein Anwalt Rudolf Meyer. Und ihm war bewusst:
Mein Mandant hat in seiner Jugend den einen oder anderen Blödsinn gemacht.
Insgesamt 11 Vorstrafen hatte Drebel auf seinem Konto. Alle waren zum damaligen Zeitpunkt im Jahr 1999 aber getilgt. Dennoch, die Rolle des Schuldigen konnte er damit wie schon Staller in den Augen der Öffentlichkeit gut füllen. Kurt Drebel machte eine Lehre zum Schlosser. Dann bekam er aber erst einmal eine Anstellung bei einem Stuckateur. 1975, also 3 Jahre nach dem Mord an Gabriele, übersiedelte er nach Wien. Dort arbeitete er in einer Gärtnerei in Wien-Vösendorf. Und augenscheinlich machte er seinen Job wohl gut. Er stieg jedenfalls rasch zum stellvertretenden Chef auf.
In dieser Zeit traf er auch seine spätere Frau.
1976 haben wir uns in einem Café in Wien kennengelernt. Mein erster Gedanke war: Mein Gott, der hat einen Blick wie ein Dackel. 3 Wochen später zogen die beiden zusammen. Die Heirat folgte im Jahr darauf. Und wiederum etwa ein Jahr später folgte ein Kind. Es schien, als hätte sich das Leben von Kurt Drebel zum Guten gewendet und er seine schwierige Vergangenheit hinter sich gelassen. Allerdings musste die Gärtnerei noch im selben Jahr Insolvenz anmelden. Der Familienvater war wieder auf Arbeitssuche. Er verdingte sich als Bauarbeiter. Schließlich landete er als Facharbeiter bei einem Großkonzern. Nach seinem Schichtdienst half Kurt Drebel als Gärtner in einer Kleingartensiedlung am Rande des Wiener Praters aus. Einmal ein eigenes kleines Grundstück zu haben und dort einen Garten anzulegen, war sein Traum. Wir haben eisern dafür gespart,
sagte seine Frau.
Derweil hatte Drebel das Radfahren als Hobby gefunden. Stundenlang radelte er meist. Gemeinsam mit seinem Schwager durch die Randgebiete Wiens. Und einmal im Jahr flog die kleine Familie zum Urlaub nach Teneriffa. Sie wohnten in einem Gemeindebau. Dort soll Drebel ein Vorzeigeehemann gewesen sein. Er hätte gekocht und gebügelt, sagte seine Frau. Umso größer der Schock, dass er nun als Verdächtiger in einem Mordfall abgeführt wurde. Als die Ermittlungen öffentlich wurden, meldete sich der damalige Generaldirektor für öffentliche Sicherheit zu Wort.
Kann schon sein, dass Kurt Drebel ein netter Mensch ist. Nach genauer Aktendurchsicht ist jedoch anzunehmen, dass das ominöse Haar nur vom Verdächtigen stammen kann. Es ist direkt an der Leiche gefunden worden. Außerdem hat sich Drebel 1973 mehr als unglücklich verhalten.
Ein Gedankensprung zurück. Damals hatte man ihn schon einmal für kurze Zeit in Untersuchungshaft genommen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er deutliche Kratzspuren im Gesicht. Abwehrverletzungen? Das machte ihn zu einem der Hauptverdächtigen. Allerdings ließ sich mit den damaligen Mitteln kein Beweis dafür finden, dass diese Kratzer von Gabriele stammten. Für seine Frau und seinen Sohn kamen die Vorwürfe komplett aus dem Nichts. Kurt Drebel hatte ihnen nie erzählt, dass er damals als einer der Hauptverdächtigen galt. In einem der aufsehenerregendsten Mordfälle Österreichs, wie es nun hieß. Von einem Tag auf den anderen ist unsere Familie zerstört worden. Nichts ist mehr wie früher,
sagten beide im Interview mit dem Nachrichtenmagazin News.
Wir glauben, es war einfach nicht wichtig für Kurt, uns davon zu erzählen. Einige Tage nach der Verhaftung durfte Kurt Drebel dann erstmals seine Angehörigen als Besucher in der U-Haft empfangen. Mit der Auflage, dass sie nicht über den Fall sprechen durften.
Das war auch nicht notwendig. Wir haben uns nur in die Augen geschaut. Dann hat der Papa gemeint, dass wir die ganze Sache schon durchstehen werden. Wie war es aber nun am 3. März 1973? Dem Tag, an dem Gabriele Gant starb und von dem Kurt Drebel niemanden jemals erzählt hatte. Der Frühpensionist erinnerte sich, dass er damals das Bahnhofsrestaurant besucht hatte. Bis etwa 12.30 Uhr war er dort mit Freunden eingekehrt. Dann fuhren er und sein Freund gemeinsam mit dem Bus, spazierten anschließend zum Sportstadion und machten in einem Gasthof beim Krankenhaus Station. Zwei Fleischleiberl hat er dort gekauft. Mit diesem Proviant ging er alleine weiter durch den Akademiepark in Richtung des Exerzierplatzes der Militärakademie. Er war also nachweislich um den Tatzeitpunkt dort und das gab er auch zu. Auf dem Gelände machte er kurz Halt, erleichterte sich und traf dann am Rande des Parks einen Polizisten. Von ihm schnorrte er zwei Zigaretten. Das war gegen 15 Uhr. Zu dem Zeitpunkt war Gabriele bereits tot. Kurt Drebel fuhr zurück zum Bahnhof und von dort nach Hause. Den Abend verbrachte er wieder mit seinem Kumpel. Soweit seine Schilderung. Es war also kein Wunder, dass man ihn im Akademiepark gesehen hatte. Nur wenige Tage nach der Tat erinnerte sich jemand daran und er wurde verhaftet. Natürlich wurde daraufhin seine Vergangenheit herausgekehrt, die Kurt Drebel selbst wahrscheinlich lieber verschwiegen hätte. Die Kronenzeitung machte eine doppelseitige Story daraus und schrieb: Der verhaftete Kurt Drebel ist arbeitslos, gilt als Herumtreiber und war bereits in eine Sittlichkeitsaffäre verwickelt, als er mit Bekannten in einer verfallenen Villa ein Geheimbordell betrieb. Außerdem soll der Mann an der Entführung einer 15-jährigen Küchengehilfin beteiligt gewesen sein. Er wies Kratzspuren auf, die jedoch von seinem Liebesabenteuer mit der Küchengehilfin stammen dürften, die er einige Tage in seiner Wohnung beherbergt haben dürfte. Doch vorerst blieb es bei dem Verdacht. Am Abend, damals 73, wurde Drebel aus Mangel an Beweisen entlassen.
Zurück ins Jahr 1999. In der Untersuchungshaft wurde Kurt Drebel wie ein Kindsmörder behandelt. Doch ein engagierter Anwalt stand ihm zur Seite, Strafverteidiger Rudolf Meyer. Er glaubte an die Unschuld seines Mandanten und wollte von den Ermittlungsbehörden wissen, wie sich denn die Beweiskette der DNA-Spur belegen ließe. Dass es die Kriminalbeamten damit nicht so genau genommen hatten, wurde ihnen nun zum Verhängnis. Zweifellos stammte das Haar von Kurt Drebel. Aber wann war es in den Akt gelangt? Stammte es wirklich vom Tatort oder wurde es dem Verdächtigen nachher abgenommen oder unabhängig davon als Vergleichsprobe erfasst?
Wer sagt denn, dass das Haar, das jetzt als jenes meines Mandanten identifiziert wurde, tatsächlich auf der Leiche gefunden wurde und nicht vielleicht im Akt, in dem viele frühere Spuren abgelegt wurden?
Der Angeklagte selbst sagte, ihm wären 1973 zwei Haare bei der Einvernahme abgenommen worden. Das war nicht ungewöhnlich. Es gab damals zwar die DNA-Analyse noch nicht, aber Haarfarben und Struktur konnte man unter dem Mikroskop vergleichen. Verwirrend waren aber Etiketten auf den Glasröhrchen zur Aufbewahrung, die offenbar mehrmals überklebt und ausgewechselt worden waren. Also kein zweifelsfreier Beleg. Man ließ sogar ein Schriftgutachten erstellen, und zwar von der damals einzigen Beamtin, die für das Archivieren der Tatortspuren zuständig war. Also auch für das Glasröhrchen mit der Haarprobe. Ihre Handschrift wurde mit all den Etikettenbeschriftungen auf den Proberöhrchen verglichen. Keine Übereinstimmung. Für Rudolf Meyer war die Sache klar. Wenn sie die Etiketten nicht beschriftet hatte, mussten sie aus späterer Zeit stammen oder unkonventionell in den Akt gelangt sein. Kurt Drebels Verteidiger bestand darauf, dass ein weiterer Vergleich mit der DNA von Rüdiger Staller gemacht wurde. Doch eine Untersuchung war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Zu viele Menschen hatten das Haar bereits berührt und damit die DNA zerstört. Eine Schriftprobe sollte beweisen, dass Kurt Drebel den Schulblock von Gabriele Gant nicht beschrieben hatte. Das vom Anwalt beauftragte Gutachten bestätigte, dass es nicht die Handschrift seines Mandanten war. All diese Zweifel reichten, um das Verdachtsmoment gegen Drebel gehörig ins Wanken zu bringen. Das Haar als einzig konkret vorliegendes Indiz reichte für einen Prozess nicht aus. Die Dokumentation der Spuren war so undurchsichtig, dass der Untersuchungsrichter vom dringenden Tatverdacht abrücken musste. Kurt Drebel wurde erneut freigelassen, nach 3 Monaten in Untersuchungshaft. Öffentlichkeitswirksam zündete er im Neukloster direkt nach seiner Freilassung aus der Justizanstalt eine Kerze an, ein Symbol seiner Freiheit. Wenn auch einer getrübten. Drebel erging es wie Staller. Auch er musste mit dem Stigma weiterleben, ohne dass eine rechtskräftige Verurteilung stattgefunden hatte. Wieder gab es keine Spur zur Aufklärung des Mordes an Gabriele. Wieder wurde es ein Cold Case. Bis heute ist der Täter im Falle des Bleistiftmordes nicht gefunden worden.
Wir haben bei unserer Recherche noch einiges drumherum gefunden, unter anderem eine sehr, wie wir finden, zynische Randnotiz. Und zwar war es im Oktober 1975 so, dass man sich groß über die schlampige Justiz empörte, denn ein verurteilter Verbrecher, der ungefähr 10 Jahre davor einen Mord begangen hatte, dem war die vorzeitige Entlassung versagt worden, und zwar, weil er in den Akten als der Bleistiftmörder geführt wurde. Das war wohl ein Versehen, eine Schlampigkeit von den Gerichtsdienern oder denjenigen, die die Akten damals zur Durchsicht hatten, und das führte dazu, dass er tatsächlich nicht begnadigt wurde oder nicht vorzeitig entlassen wurde.
Auch spannend, weil normalerweise regen die Leute sich ja auf, wenn die Mörder wieder freikommen.
Ja, das war wohl einfach ein Ausdruck von, meine Güte, die Polizei, die macht ja dort ein riesiges Bohau, und dann kriegt die Justiz, die ja oft mit der Polizei in einen Topf geworfen wird, die kriegen das dann nicht mal hin, die Fälle auseinanderzuhalten. Das ist natürlich auch peinlich.
Das Ganze war insgesamt nicht so von Erfolg geprägt. Wir haben noch ein Zitat da, ebenfalls aus News. Und das soll ein ehemaliger Ermittler gesagt haben, der aber selber nicht namentlich genannt werden wollte. Der Fall ging als Polizei- und Justizpanne in die Kriminalgeschichte ein. Der Druck auf die Behörden war damals enorm. Man muss erwähnen, dass es damals keine moderne Tatortarbeit oder gar DNA-Abgleiche gab. Die Möglichkeiten der Polizei waren mit Vermessung, Beschreibung des Tatorts, Zeichnungen, Fotografieren und Zeugenbefragungen doch sehr begrenzt im Vergleich zur heutigen Arbeit der Kripo.
Dazu gibt es etliche Meldungen und Berichte, dass die Polizeiarbeit damals sehr schlampig gewesen sein soll. Unter anderem die Tatsache, dass sie, nachdem sie ihren ersten Verdächtigen freigelassen hatten und dann mit dem Rüdiger Staller ihren, wenn man so will, Krontäter gefunden hatten, dass dann jegliche Ermittlung eingestellt wurde, weil man dachte, ja gut, man hat die Sache eh sicher. Und das führte ja A zu dem gescheiterten Prozess, zu dem Freispruch, aber auch dazu, dass sehr viel Zeit, naja, ins Land strich, vor allem diese Phase, diese kritische kurz nach Entdeckung der Tat und diesen Ermittlungen, die dann folgen, die so wahnsinnig wichtig ist, weil dort dann immer im Vergleich und in der Summe aber Täter immer noch Fehler begehen, sich Zeugen noch an Dinge erinnern, an die sie sich später nicht mehr erinnern, Spuren noch am Tatort sind etc. etc.
Und vor allem diese Sache mit dem Haar ist natürlich dramatisch, weil das zukunftsweisend hätte sein können, wie es ja eigentlich in dem Fall auch angedacht war, dass man dieses Beweismittel hat und das einfach Jahre später analysieren kann. Und dann kommt man drauf, irgendwas hat nicht gepasst, irgendwas kann nicht nachgehalten werden. Und deswegen sind Ergebnisse, die im ersten Moment eindeutig sind, eben einfach nicht zu gebrauchen. Und das ist natürlich wirklich eine Panne. Und die große Streitfrage dabei war, warum wurde es nicht richtig nachgehalten? Und da kam dann auch die gerichtsmedizinische Untersuchung dazu, weil man hat natürlich auch Protokolle gewälzt und sich alles angeschaut. Und normalerweise wird dabei ja alles erfasst, was eben irgendwie auftaucht. Also auch wenn man dann eben dieses Haar irgendwo am Körper gefunden hat, dass dann festgestellt wird, ich habe dieses Haar da gesehen, das gehört offenbar nicht zu der Person, an der es hängt. Und es soll wohl aber die Aussage gegeben haben, dass eben kein Haar sichergestellt wurde und man hätte damit auch nichts anfangen können. Das wäre natürlich ein bisschen zu kurz gedacht, weil wie gesagt, eigentlich kann ja dieser Aufbau stattfinden und das haben wir ja auch schon in vielen Fällen beleuchtet, was sich da alles getan hat und was dazu führt. Eine meiner liebsten Sendungen, Medical Detectives, macht das ja auch immer ganz hervorragend. Da werden dann auch Fälle ausgegraben, die dann später doch nochmal zu einem Ergebnis führen. Und das sind natürlich auch große wissenschaftliche Errungenschaften, aber in dem Fall hat dann offenbar jemand nicht daran geglaubt.
Man spricht dabei von der Beweiskette, die in dem Fall nicht mehr nachzuvollziehen war. Gut, es sind natürlich auch Jahrzehnte, die dazwischen liegen, aber wenn es darum geht, zu entscheiden, ein Mensch ist schuldig eines Mordes und wird potenziell für den Rest seines Lebens hinter Gitter gesperrt, dann muss dieser Beweis natürlich halten. Gerade wenn es das Einzige ist, worauf man sich stützte.
Ich denke dann sofort immer an zwei Sachen, und zwar einmal an so alte Tatortfotografien, wo die Reporter quasi im Tatort stehen und Fotos machen, wo es einen ja graust, weil man einfach weiß, das ist Verunreinigung hoch 10. Da kann man wahrscheinlich dann später gar nichts mehr richtig rausholen. Und die stehen da mittendrin und machen ihre Aufnahmen, weil das eben einfach zu gewissen Zeiten kein Thema war.
Mhm. Beziehungsweise, wie du ja richtig gesagt hast, man kann bestimmt da noch was rausholen, aber die Verteidiger haben damit halt ein super Mittel an der Hand, wie in unserem Fall ja auch, um zu sagen, nein, stopp, wir können das aus diesen Gründen nicht klar identifizieren. Das kann immer dann zufällig oder bewusst oder bösartig reingerutscht sein, dieses Beweismittel, und bekommen so ihren Mandanten frei. Unabhängig natürlich davon, ob er es war oder nicht.
Und die zweite Sache, an die ich denke, ist das Heilbronner Phantom. Sagt dir das was?
Nein.
Das ist ein ganz besonderer Fall. Ich glaube, wenn ich den gleich schildere, dann weißt du auch, was damit gemeint ist. Und zwar gab es einfach eine Reihe von Morden, eine ganz große Reihe von Morden, die sich von Anfang der 90er bis Ende der 2000er abgespielt hat. Und das war die DNA einer Frau, die bei all diesen Tatorten gefunden wurde.
Ja, doch, ich erinnere mich wieder. Ja, ich weiß wieder. Erzähl, es ist super. Ja, es passt
perfekt. Und es haben natürlich alle gedacht, diese Person ist eine Serientäterin oder so. Und es kam dann aber raus, dass es keine Serientäterin gab, sondern dass die Wattestäbchen verunreinigt waren, mit denen die DNA-Abstriche genommen wurden. Das heißt, eine Mitarbeiterin, die auch gar nicht selber am Tatort war, sondern mit der Verpackung zu tun hatte eigentlich, dieser Wattestäbchen, deren DNA war da dran. Und deswegen dachte man, wie gesagt, über einen sehr langen Zeitraum, dass eben das Heilbronner Phantom umgeht.
Dass diese Fälle einen Zusammenhang haben,
ja,
den sie vielleicht gar nicht haben hätten müssen.
Mhm.
Eine abschließende Sache, eine kleine, aber die fand ich doch interessant, so als geschichtliche Randnotiz. Vielleicht ist euch aufgefallen, wir haben davon gesprochen, dass es damals hieß, im Prozess als Argumentation der Staatsanwaltschaft, dass Rüdiger Staller notorischer Verbrecher wäre, nicht heilbar und auch eine Operation da nichts helfen würde. Und wenn ihr euch jetzt erinnert, in welcher Zeit wir sind, in den 70er Jahren, weil wir da ja offensichtlich noch in die Zeit fallen, in denen, das war zumindest mein Schluss aus diesem Satz, dass dort Menschen noch lobotomiert wurden, um sie zu mäßigen. Vor allem Gewaltverbrecher. Das war ja über längere Zeit eine gängige Praxis. Wir kennen das vor allem aus den USA. Man kennt das aus dem prominenten Fall, die Kennedy-Tochter, die lobotomiert wurde. Und ich finde es spannend, da jetzt mal so einen physischen Beweis zu haben, in unseren Sphären, dass das damals tatsächlich eine Sache war. Katharina, kannst du kurz beschreiben, was ist eine Lobotomie? Für alle die es vielleicht nicht ad hoc wissen.
Ich glaube, die meisten kennen das aus Horrorfilmen, wo das dann gemacht wird, weil es natürlich eigentlich was ist, was man heutzutage so nicht mehr tun würde. Bei einer Lobotomie werden Nervenverbindungen im Gehirn durchtrennt und im Detail sieht das dann so aus.
Also die Praxis sieht so aus, dass man mit einem dünnen Metallstab durch die Augenhöhle am Rande des Auges vorbei, also ohne das Auge wirklich zu verletzen. Man hat danach nur ein geschwollenes Auge, wie als hätte man eins auf die Nase bekommen. Und die Schädelwand hinter dem Auge, hinter der Augenhöhle ist so dünn, dass man mit so einem Eispickel da sehr gut durchkommt und dann sticht der Arzt, der diese Operation durchführt. Das geht erstaunlicherweise auch nur mit einer lokalen Betäubung. Oder ich glaube sogar mit gar keiner Betäubung. Auf jeden Fall nicht. Es ist kein schwieriger Eingriff. Dieser Stab wird eingeführt. Dann rührt der Arzt tatsächlich, rührt ein bisschen herum. Verletzt dabei die Areale des Gehirns, die dort dahinter liegen. Aber eben nicht das ganze Gehirn. Und viele Patientinnen und Patienten waren damals danach tatsächlich ruhig gestellt. Ruhig gestellt meint hier aber auch, dass die quasi katatonisch waren und nur noch, naja, sabbernd in der Ecke saßen. Andere, die davor, man sprach damals von hysterischen Anfällen oder sonst welche Beschwerden hatten, waren, sagen wir mal, ruhiger. Heute ist diese Methode längst aus der Mode, darf überhaupt nicht mehr angewendet werden und ist total verrufen. Aber damals dachte man wirklich, man hat ein Heilmittel gefunden, um vor allem psychisch kranken Menschen zu helfen und denen Linderung zu verschaffen.
Und ich möchte trotzdem nochmal auf die Filmwelt kommen, weil in From Hell wird noch die frühere Art davon benutzt. Da hat man quasi auf die Seiten des Schädels geklopft und das nicht durchs Auge gemacht. Also die noch frühere Version davon.
In dem Film, ja. Wobei, da weiß ich gar nicht, das habe ich nie nachgelesen, ob das eigentlich authentisch ist oder nicht. Weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, habe ich das, diese Form und vor allem auch in dieser Zeit, da sind wir ja noch mal 60, 70 Jahre früher, habe ich niemals woanders gesehen als in dieser Interpretation im Film.
Also es wurde eigentlich ein Loch reingebohrt auf beiden Seiten. Ich glaube, dieses Klopfen ist eher der Einfachheit halber, aber das mit den beiden Seiten, das gab's schon.
Da haben die Visual Effects nicht mehr hergegeben als das Klopfen.
Wahrscheinlich.
Ja, aber alles in allem können wir euch und uns kein, wenn man so möchte, befriedigendes Ergebnis liefern, indem wir den Fall auflösen. Es ist einer der wenigen Fälle, die wir bisher behandelt haben, die wirklich noch ungeklärt sind. Aber das macht natürlich auch einen großen Teil der Faszination darum aus.
Wir haben jetzt ja von einer Operation gesprochen. Ich dachte, du meinst im ersten Moment eine Kastration. Und auch da komme ich nicht ohne weiteres drauf, sondern es gab ja den Fall von Jürgen Bartsch. Das ist auch ein deutscher Fall. Und da wurde der Versuch gemacht, beziehungsweise er hat sich dazu bereit erklärt, dass man ihn kastriert, damit er quasi seine Neigungen los wird.
Ja, du hast ja vollkommen recht. Das kann natürlich sein, ich bin da überhaupt nicht drauf gekommen. Ich habe sofort an Lobotomie gedacht.
Ach so.
Und dann überhaupt nicht mehr weiter. Ja klar, das ist vielleicht viel naheliegender. Weil das ja tatsächlich noch lange Zeit getan wird, beziehungsweise sogar heute noch eine Option ist, vor allem bei Menschen, die pädophil sind, dass die sagen, hey, bitte unterbindet das soweit möglich. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, ja. Dann vergesst alles, was wir gesagt haben zur Lobotomie oder benutzt es als spannenden Side-Fact. Ich glaube jetzt, was du sagst.
Okay, naja, also so oder so, man hat gesagt, wahrscheinlich bringt es nichts, deswegen hat man auch nichts gemacht und im Endeffekt konnte ja auch diese DNA-Spur am Ende zeigen, zumindest ist anzunehmen, dass sie das zeigen konnte, dass die eh nicht übereinstimmte.
Mhm. Aber da wird einem jetzt nochmal die Tragweite bewusst von Urteil, Fehlurteil. Stellen wir uns vor, er wäre verurteilt worden. Man hätte dann gesagt, hey, du bist ja ein Sexualstraftäter, aber es gibt eine Möglichkeit, wie du diese perverse Neigung weniger oder gar nicht mehr ausleben kannst und du wirst kastriert.
Mhm.
Und dann stellt sich danach heraus, der Mensch ist unschuldig. Und wir dürfen nicht vergessen, der war ja damals 30 Jahre alt, der war ja noch ein junger Mann, der gerade in dem Alter gut hätte eine Familie gründen können oder wollen.
Mhm.
Das ist schon heftig, wenn man sich dessen jetzt nochmal bewusst wird. Naja, zum Glück ist es ja nicht so weit gekommen in seinem Fall, auch wenn ihm das ja leider nicht so wirklich geholfen hat, dem armen Menschen.
Und der Familie eben auch nicht. Also wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie es den beiden Angeklagten gegangen ist, nicht rechtskräftig verurteilten Männern, die aber eben mit diesem Stigma leben mussten. Aber wer natürlich auch damit leben musste, ist einfach die Familie der Gabriele. Und die haben ja nie erfahren, was mit ihrer Tochter passiert ist.
Ja, beziehungsweise mit ihrer Schwester. Sie hatte ja noch Geschwister oder hat Geschwister. Und es ist ja schön, dass du nochmal darauf zu sprechen kommst, weil das immer wieder bei dieser Art Fälle zu kurz kommt, gerade bei jungen Menschen, wo man noch nicht viel über ihr Leben erzählen kann, weil sie noch nicht viel Leben hatten. Und das finde ich ist auch ein gutes Schlusswort, dass wir jetzt nochmal mit Gabriele enden und damit auch den Zirkelschluss für den heutigen Fall haben.
Wir werden uns wie immer Mühe geben, das auch in Bildern aufzubereiten und die findet ihr auf unseren Social-Media-Auftritten. Das sind Facebook und Instagram, wo wir True Crime Austria heißen. Oder ihr könnt uns auch, zum Beispiel wenn ihr Anmerkungen habt oder uns sagen möchtet, wie es euch mit der Folge ging oder natürlich auch mit früheren und zukünftigen, eine Mail an hinweise@truecrimeaustria.at senden. Und wer uns sogar unterstützen möchte, der findet in den Shownotes die Unterstützerplattformen Patreon, Steady und PayPal.
Also besucht uns auch dort fleißig und dann bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, bis dann.
Tschüss.
Tschüss.